freue mich über die Gelegenheit, wieder zusammen mit Ihnen in der Heiligen Schrift zu arbeiten. Zur Verfügung stehen uns, so wie ich verstanden habe, 18 genaue Zeiteinheiten, 9 Abende. Der Römerbrief hat 16 Kapitel von nicht gleicher Länge und nicht gleicher Wichtigkeit. 16 und dann die Einführung, das gibt 17 ungenaue Materialeinheiten. Im Allgemeinen ist es also so, dass wir fast 2 Materialeinheiten pro Abend besprechen könnten. Und dann kämen wir, glaube ich, durch. Wir haben dann ein bisschen Spielraum. Heute Abend will ich zunächst mit einer Einführung beginnen zum Römerbrief. In dieser Einführung möchte ich zur Abfassung und zum Inhalt etwas sagen. Zunächst etwas zur Abfassung. Der Schreiber wird für Paulus gehalten. Er selbst gibt seinen Namen an. Ich sage für Paulus gehalten, weil die Kritiker immer wieder ihre Meinung der Heiligen Schrift entgegensetzen. Das heißt, beim Römerbrief kommt kaum jemand und sagt, das wäre nicht vom Apostel Paulus geschrieben. Man lässt die Schrift hier so stehen, wie sie es sagt. Also praktisch unwidersprochen ist Paulus der Schreiber dieses Briefes. Der Ort, von dem aus der Brief geschrieben wurde, ist Korinth. Dort hat Paulus im Haus eines gewissen Gaius gewohnt und diesen Brief geschrieben. Um welches Datum ist nicht sicher. Überhaupt, die neutestamentliche Chronologie, Zeiteinteilung ist schwierig. Man hat einige feste Angaben, einige sind weniger klar aus der römischen Geschichte oder aus der jüdischen Geschichte. Einige sind etwas deutlicher und wenn man alle Aspekte einbezieht, dann könnte es um Frühjahr 58 gewesen sein. Aber die Datierung bewegt sich zwischen 54 und 59. Die Gelehrten sind sich also hier nicht einig. Auf jeden Fall, in Bezug auf die Apostelgeschichte, war es gegen Ende der dritten Missionsreise vom Apostel Paulus. Er ist in Makedonien gewesen, in Achaia, und ist jetzt auf dem Weg nach Jerusalem, wollte schon früher nach Rom reisen, aber will jetzt noch einmal nach Jerusalem reisen und dabei die bereits gesammelte Kollekte aus den griechischen Gemeinden mitnehmen nach Jerusalem für die armen Gläubigen in Palästina. Und gegen Ende dieses Aufenthaltes in Korinth, bevor er dann nach Jerusalem reist, schreibt er diesen Brief nach Rom. Da ist also bereits die Adresse angegeben. Die Adresse, das sind die Christen in Rom. Alle Christen in Rom, denn sie waren etwas aufgeteilt. Eine Gemeinde trifft sich im Haus seines Freundes Aquila. Einige treffen sich vielleicht hier und dort. Der Brief ist an alle gerichtet, die Christen in Rom sind. Wer sind diese? Sie bestehen zum Teil aus Juden. Insofern sie Juden waren, dürfte die Präsenz von Christen bereits auf Pfingsten zurückdatieren, auf den Pfingsttag, an dem ja bekanntlich Menschen aus Rom zugegen waren. Und vermutlich fanden dann auch einige von diesen zum Glauben unter den 3000, die am Pfingsttage sich bekehrt haben. Es ist also möglich, dass bereits seit dann Menschen in Rom jüdischen Ursprungs Christen waren. Andere Juden, die Christen waren, durften aus anderen Gegenden, wo missioniert worden war, hinzugezogen sein, Auch solche, die aus den Heiden später Christen wurden, dürfen dort zugezogen sein. Oder Christen dürften dorthin gereist sein, das war ja immer wieder der Fall. Rom war die große Weltmetropole, weil sie die Hauptstadt des damaligen Weltreiches war. Und Menschen reisten aus verschiedenen Gründen, wohl hauptsächlich aus geschäftlichen, dorthin. Und Christen haben dann immer wieder Zeugnis abgelegt. So wird die Gemeinde also aus drei verschiedenen Gruppen möglicherweise bestanden haben. Menschen, die zum Pfingsttag zum Glauben kamen, solche, die hinzugezogen waren und solche, die dort durch das Zeugnis der anderen oder durch Hinreisende zum Glauben kamen. Auf jeden Fall hatte Paulus bis anhin dort noch nicht evangelisiert und offenbar auch nicht ein anderer Apostel oder bekannter Missionar. Die Gemeinde ist nicht eine einheitliche Gemeinde. Aber es gibt auch nicht große Spannungen. Es ist einfach eine große Stadt und hier und dort sind Christen zerstreut offenbar. Zu welchem Zweck schreibt Paulus diesen Brief? Nun, Rom ist für Paulus strategisch wichtig. In Apostelgeschichte 19 sagt er, ich muss auch nach Rom. Er sieht also die strategische Wichtigkeit für diese Stadt, da will er noch einmal hin. Überhaupt, wenn man Pauli-Reisen studiert, meint man feststellen zu können, dass er besonders wichtige Städte und Orte anpeilte. Er wollte wahrscheinlich bei der zweiten Missionsreise nach Ephesus. Aber der Heilige Geist hat das ihm nicht zugelassen. Und er musste dann über Troas reisen und fuhr dann per Schiff nach Europa, nach Mazedonien, nach Philippi. Aber auf der Rückreise konnte er dort kurz Aufenthalt machen und bei der dritten Missionsreise konnte er dann mehr Zeit dort verbringen. Jetzt will er auch nach Rom. Paulus wollte schon früher nach Rom reisen, wurde aber immer wieder verhindert. Nun schreibt er. Was will er mit diesem Schreiben? Dreierlei offenbar. Erstens, er meldet seinen Besuch an. Er sagt den Christen dort, ich habe vor, nach Rom zu kommen, sobald Gott mir das genehmigt, gewährt. Was will er, wenn er dort Rom besucht? Warum meldet er seinen Besuch an? Nun, er sagt, er will die Gemeinde festigen. Mit seiner Gnadengabe, geistlichen Gnadengabe, will er Menschen dort im Glauben festigen. Er will auch mit der Gemeinde in Rom missionieren. Zusammen mit den Christen in Rom möchte er dort Evangelium verkünden. Und dann soll die Gemeinde ihn auch weiter unterstützen in seinem Bemühen, nach Spanien das Evangelium zu bringen. Deswegen meldet er also seinen Besuch an. Der zweite Grund, weshalb er schreibt, er führt die Gemeinde ein in seine Botschaft. Verständlicherweise. Wenn sie ihm helfen soll bei der Missionierung von Rom und dann ihn auf den Weg geleiten soll oder ihn unterstützen soll in seinem Bemühen, Spanien zu erreichen, dann wäre es wichtig für diese Christen, seine Botschaft kennenzulernen, sodass da der Boden schon vorbereitet ist. Und die Christen können schon, bevor Paulus nach Rom kommt, mit dieser Botschaft von Paulus anfangen, Zeugnis abzulegen, in dem Sinn von Paulus. Paulus führt sie also ein in seine Botschaft. Das ist der zweite Grund, weshalb er schreibt. Und drittens, das klingt an erst gegen Ende des Kapitels, des Briefes. Aber Paulus scheint das Vorhaben zu haben, die Christen in Rom zusammenzubringen, die Gemeinde zu einigen. Da sind doch Meinungsunterschiede zwischen Christen jüdischen Ursprungs beziehungsweise solchen Christen, die mit den Jüdischen sympathisieren. Und solchen, die mehr liberal sind oder mehr heidischen Ursprungs wären. Es gibt wohl Spannungen aus verschiedenen Gründen oder wenigstens Meinungsverschiedenheiten. Im letzten Kapitel meint er oder hat er noch ein ernstes Wort gegen solche zu sagen, die die Einheit zerspringen möchten, aufreißen möchten. Wer also sich nicht belehren lässt vom Wort Gottes, der möge also längst liegen gelassen werden. Die Gemeinde soll zusammen nach vorn dringen. Um diese Einheit ringt Paulus bereits in diesem Brief. Und später dürfte er noch, als er in Rom war, besonders darauf zu sprechen gekommen sein. Das war die Abfassung. Nun etwas zum Inhalt des Briefes. Wenn wir vom Inhalt sprechen, dann möchte ich zuerst auf die Hauptausdrücke zu sprechen kommen. Die Hauptausdrücke, das sind interessante Wörter, die auch bei uns ins Evangeliumsvokabular übergegangen sind. Das wichtigste Wort im Brief ist das Wort Rettung oder Heil. Und das zweite Wort, das diesem gegenübersteht, ist das Wort Gericht. In diesem Brief stehen einander gegenüber Heil oder Rettung und Gericht. Gericht gibt es, weil es Verlorenheit gibt, oder das Gericht bringt Verlorenheit, den Tod. Gericht ist das Gegenteil von Heil. Wiederum, auf der Seite des Heils haben wir es mit Leben zu tun. Das Heil ist Rettung vom Gericht, vom Tode und bringt das Leben. Leben ist wichtig. Leben ist das, was das Heil bringt. Tod ist das, was das Gericht bringt. Wir haben also hier einige Gegenüberstellungen. Heil und Gericht, Leben und Tod. Das Heil bringt Leben, das Gericht bringt den Tod. Warum bringt das Gericht den Tod? Jetzt müssen wir noch ein fünftes Wort hinzuziehen, und das ist das Wort Sünde. Aber Sünde wird bei Paulus gleichverstanden mit Ungerechtigkeit. Sünde und Ungerechtigkeit sind dasselbe. Warum? Weil Sünde nach dem Gesetz gemessen wird. Gerechtigkeit ist die Heiligkeit Gottes einer Linie entsprechend, die Gesetz heißt. Gesetz ist der geoffenbarte Wille Gottes für den Menschen. Gottes Heiligkeit ist gerade, ist gerecht, kann gemessen werden, richtet sich nach gewissen Grundaussagen aus, nach Grundgedanken, die Gott geoffenbart hat. Für den Menschen sind diese Gerechtigkeitsgedanken geoffenbart im Gesetz. Und wenn nun der Mensch diesem Gesetz in Gerechtigkeit nicht entspricht, dann sündigt er. Dann ist er ungerecht. Dann ist er nicht gerecht. Wo wir also Ungerechtigkeit antreffen, da geht es um Sünde. Wo wir Sünde antreffen, da geht es um Ungerechtigkeit. Und diese werden am Gesetz gemessen. Wenn nun das Gesetz nicht eingehalten wird, dann muss gestraft werden. Und es gibt nur eine Strafe, nur eine, der Tod. Dieser Tod, das muss man hier hinzufügen, wird nicht immer sofort, kommt nicht immer sofort. Im Alten Testament kann Gott mit dem Tod warten. Aber durch den Propheten Ezechiel sagt Gott, die Seele, die sündigt, das Gesetz nicht einhält, muss sterben. Bereits in 5. Mose hatte Gott gesagt, verflucht Und Fluch ist das Mittel zum Tode. Fluch ist die Ankündigung des Todes. Verflucht, zum Tode verurteilt, ist jeder, der nicht bleibt in allem, das geschrieben steht. Umfassend. Deshalb kann Jakobus sagen, in Jakobus 2, Vers 10, wer das ganze Gesetz hält und an einem Punkt sündigt, fehlt, der ist des ganzen Gesetzes schuldig geworden. Es braucht nur einen Übertritt, ob beim Du sollst oder Du sollst nicht, nur einen Übertritt an einem Tage in einem ganzen Leben. Und diese Person hat sich den Tod geholt. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, wie auch Johannes sagt. Und diese Sünde bringt durch das Gericht den Tod. Dies ist der schattige Hintergrund, auf dem Paulus sein Evangelium predigt. Er muss von diesen Dingen sprechen, um vom Licht zu sprechen. Wir haben hier ein typisches Rembrandt-Bild mit sehr dunklen Hintergründen und deshalb auch sehr hellen Vordergründen, sehr deutlichen Vordergründen. Sünde ist also gleich Ungerechtigkeit, ist der Grund des Gerichtes zum Tode, ist die Ursache zum Tode. Gerechtigkeit im Evangelium, oder anders gesagt, Gerechtigkeit heißt, dass man ohne Schuld vor dem Gesetz Gottes steht. Gerecht ist man dann, wenn man dem Gesetz gegenüber ohne Schuld steht. Und weil es sich um Gottes Gesetz handelt, ist es vor Gott. Das Heil Gottes bringt nun Rettung von der Ursache des Todes, das ist die Sünde, also von der Ursache des Todes und von der Folge der Sünde, also von Sünde und Tod. Ob ich so oder so sage, Tod ist die Folge der Sünde, Sünde ist die Ursache des Todes. Von diesen Zweien bringt Gott Rettung. Und das wird Paulus im Römerbrief sagen. Heil ist Rettung von Sünde und Tod. Deshalb, weil Heil Rettung von Sünde und Tod ist, ist Heil Gerechtigkeit, Rettung von Sünde, und Leben, Rettung von Tod. Ja. Als Rettung von Sünde ist Heil Gerechtigkeit, als Rettung von Tod ist Heil Leben. Der Begriff Gott darf auch nicht vergessen werden. Gott ist im Römerbrief Richter und Retter aller Menschen. Richter aller Menschen, Retter für alle Menschen. Der Begriff Gnade spielt natürlich auch eine große Rolle. Gnade ist Gottes Einstellung. Gottes Einstellung, die aus seiner Liebe hervorgeht. Seine Einstellung der Liebe zum Menschen hin, der niedriger ist denn Gott. Das ist grundsätzlich. Gottes Gnade ist seine liebevolle Einstellung zum Menschen, dem Niederen. Jetzt ist es abhängig davon, in welcher Verfassung der Mensch ist, wenn wir uns fragen, welche Form nimmt die Gnade an. Wenn dieser Mensch, der vor Gott steht, dem Gott seine Gnade, seine liebevolle Einstellung zeigt, wenn dieser Mensch vor Gott steht als Verbrecher, jemand, der das Gesetz nicht eingehalten hat, und er kommt nun zu Gott und Gott ist ihm gnädig, was bekommt der Mensch dann? Dann bekommt er Vergebung. Ja? Dann sieht Gnade aus als Vergebung. Dann ist Gnade Vergebung. Ist der Mensch aber ein Vergebener, dann ist er gerecht. Dann hat er keine Schuld. Aber Gott liebt ihn weiter, ist ihm weiter gnädig. Wie heißt Gnade jetzt? Jetzt heißt sie Befähigung. Denn der Mensch ist zweierlei, sündig und schwach. Und diese zwei Probleme des Menschen wird Paulus ausführlich besprechen im Römerbrief. Der Mensch braucht Rettung von Sünde und auch von Schwachheit. Der Mensch bekommt Gnade für seine Sünde, wenn er Buße tut und glaubt. Und auch für seine Schwachheit ist Gnade da. Die Rettung, die Gott dem Menschen zur Verfügung stellt, kommt, und jetzt kommen wir zum letzten Begriff, durch den Glauben. Der Glaube spielt im Römerbrief eine vorrangige Rolle. Was ist Glaube? Glaube ist des Menschen Vertrauen zu Gott. Glaube ist die Antwort des Menschen auf die Gnade Gottes. Gott will Gnade zeigen. Er zeigt sie, wenn der Mensch glaubt oder vertraut, auf Gottes Angebot eingeht, Gott beim Wort nimmt. Glaube ist das Vertrauen des Menschen zur Person Gottes und zum Wort Gottes. Zur Person Gottes und zum Wort Gottes. Das sind die Hauptgedanken im Römerbrief. Nun wollen wir sehen, wie entwickelt Paulus diese Gedanken. Das Thema, diese Gedanken zusammengefasst, sind einfach das Heil Gottes. Das ist die Kurzfassung, die Kurzformel des Römerbriefes. Im Römerbrief geht es um die Rettung oder das Heil Gottes. Wie entwickelt Paulus dieses Thema? In drei Stufen. Er beginnt damit, deutlich zu machen, dass Menschen sündigen. Sie haben gesündigt und sie sündigen immer noch. Menschen sündigen also. Das heißt, gemessen am Gesetz, sind sie ungerecht. Sie sündigen, sind ungerecht. Und weil sie ungerecht sind oder sündigen, verdienen sie das Gericht Gottes, das Urteil Gottes. Das ist die erste Stufe, die Paulus entwickelt. Zweite Stufe. Gott bietet Gerechtigkeit an zum Leben. Er gibt die Antwort auf Sünde und Tod, bietet Gerechtigkeit und Leben an. Wie kann er das tun? Das führt Paulus nicht so stark aus, aber er erwähnt es in Kapitel 3. An anderer Stelle spricht er vielleicht mehr davon. Aber er erwähnt es. Er sagt, es ist, weil Jesus gestorben ist. Weil Jesus gestorben ist an der Stelle des Menschen, für alle Menschen. Deshalb kann Gott jetzt dem Menschen Gerechtigkeit für Sünde und Leben für Tod anbieten. Die Bedingung zum Empfang dieses Lebens und dieser Gerechtigkeit ist einmal der Verzicht auf Eigenleistung, auf Werke, nennt Paulus das. Verzicht auf Eigenleistung, auf der anderen Seite Vertrauen oder Glauben. Das ist die Bedingung. Das ist die zweite Stufe. Gott bietet für diesen notleidenden Menschen Gerechtigkeit und Leben an, weil Jesus gestorben ist. Die dritte Stufe. Diese Gerechtigkeit, die Gott anbietet, wird jetzt schon, bevor der Mensch, der die Gerechtigkeit annimmt, körperlich gestorben ist, sichtbar. Das heißt, wenn der Mensch, der in dieser Welt lebt, jetzt zu Gott kommt, verzichtet auf Eigenleistung, vertraut Gott und vertraut auf Jesus Christus, seinem Wirken, der für ihn gestorben ist, seinen Stellvertreter. Ab dann beginnt ein Leben bis zum Tode dieses Menschen, in dem diese empfangene Gerechtigkeit, dieses Leben bereits sichtbar wird. Eine Lehre, die Reformation nicht ans Licht gebracht wurde, zur Genüge. Wir sind dankbar, dass es seitdem ans Licht gekommen ist. Aber Paulus, gerade im Römerbrief, will das deutlich zeigen. Diese Gerechtigkeit will gesehen werden im tagtäglichen Leben des Christen. Wie kann das geschehen? Das ist der nächste Schritt, und diese Ausführungen beschäftigen Paulus vielleicht für den größten Teil des Briefes. Er rechtfertigt noch dazwischen seine Botschaft in den Kapiteln 9 bis 11, weil er ja zurückgreifen muss auf die alten Wege Gottes mit Israel. Er muss also die Gerechtigkeit durch den Glauben nochmal verteidigen und ausführen. Das holt er nach in den Kapiteln 9 bis 11. Aber dann ab Kapitel 12 kommt er wieder zurück zum Sichtbarwerden der empfangenen Gerechtigkeit. Wie sieht das aus im Leben eines Glaubenden? Und wenn wir nach dem Inhalt fragen, dann will ich Ihnen noch kurz eine Übersicht geben über die Gliederung des Buches. Nach dieser Gliederung möchte ich mich richten in den kommenden Monaten. Also als Thema kann man über das ganze Buch stellen: das Heil Gottes, oder wenn wir es mit dem Hebräerschreiber sagen wollten, Hebräer Kapitel 2, ein so großes Heil. Ein Zitat aus Hebräer 2, Vers 1 oder 2. Und jetzt beginnen wir mit römischen Zahlen. In meiner Einteilung, Gliederung, wechsle ich ab Zahl und Buchstabe. Ich beginne mit römischen Buchstaben und römischen Zahlen und großen Buchstaben und gehe über zu arabischen Zahlen und kleinen Buchstaben. Also römisch 1. Der Eingang zum Brief. Das ist Kapitel 1, Verse 1 bis 18. Kapitel 1, Verse 1 bis 18. Römisch 2. Die Heilsbedürftigkeit des Menschen wird besprochen. Die Heilsbedürftigkeit des Menschen. Dies beginnt mit Kapitel 1, Vers 18, Eingang, und dieser neue Abschnitt überschneiden sich bei Vers 18. 1, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20. In diesem Abschnitt bespricht Paulus die Heilsbedürftigkeit des Menschen. Römisch 3. Das Wesen des Heils, das Wesen des Heils Gottes, wird besprochen von Kapitel 3, Vers 21 bis Kapitel 5, Vers 21. Das heißt, bis zum Ende von Kapitel 5. Römisch 4. Die Entfaltung des Heils. Die Entfaltung des Heils. Kapitel 6 bis 8. Fünftens, Römisch 5. Das Heil und Israel. Das Heil und Israel. Kapitel 9 bis 11. Römisch 6. Das Verhalten der im Heil Stehenden. Das Verhalten der im Heil Stehenden. Kapitel 12, Vers 1 bis Kapitel 15, Vers 13. 15, Vers 13. Und dann haben wir die Schlussbemerkungen, die sich etwas hinausziehen, von Kapitel 15, Vers 14. Das ist also Römisch 7, Schlussbemerkungen. 15, Vers 14 bis Kapitel 16, Vers 27, also bis zum Ende des Briefes. So, jetzt wollen wir zur Auslegung kommen. Ich will mich dabei halten an diese Gliederung, will Ihnen den Text nach meiner Version vorlesen und hier und dort Akzente legen. Wenn Sie in Ihrer Gemeinde oder im persönlichen Bibelstudium bereits auf Fragen im Römerbrief gestoßen sind, die Sie bisher noch nicht beantworten konnten, können Sie die anbringen. Ich wäre dankbar dafür, denn es ist nicht garantiert, dass ich gerade diese Fragen besprechen werde. Denn meine Akzente sind vielleicht nicht gerade Ihre Akzente. Und dann können wir uns da begegnen und einander helfen. Kommen wir also zunächst zum ersten Abschnitt, den Versen 1 bis 18 in Kapitel 1, zum Eingang des Briefes. Gruß A, der Gruß, das sind die Verse 1 bis 7, der Gruß, Verse 1 bis 7. Und hier stellen wir drei Fragen. Wer ist der Grüßende? Wer sind die Gegrüßten? Und wie lautet das Grußwort? Erstens, der Grüßende. Das ist der längere Teil dieser sieben Verse, denn Paulus stellt sich hier vor, etwas ausführlich. Die Leute kennen ihn nicht alle, einige schon. Er nimmt sich Zeit, sich selbst vorzustellen. Lesen wir die Verse 1 bis 6. Paulus, Sklave Jesu Christi. Wir hören nach unseren Übersetzungen meistens Knecht. Das griechische Wort bedeutet aber etwas mehr, denn unser besoldeter Knecht. Es ist ein Sklave, ein Leibeigener. Im Vordergrund steht zweierlei beim Wort Sklave. Vom Wort selbst her der Begriff der Leibeigenheit. Man gehört jemandem. Zeitlebens oder solange der Herr will, man ist Besitz. Und zweitens, man ist ein Diener. Dieser zweite Gedanke kommt stärker vom Hebräischen. Im Hebräischen gibt es dieses Wort auch, aber da steht das Wort Dienst stark im Vordergrund. Man ist also ein Dienstsklave oder ein dienender Sklave. Sklave bei Paulus muss nicht Unterdrückung beinhalten. In diesem Fall überhaupt nicht. Hier denkt Paulus nicht an Unterdrückung, sondern an Leibeigenschaft und an Dienst. Sklave Jesu Christi, gerufener Apostel. Gerufener ist besser denn Berufener. Das ist eine andere Bedeutung. Paulus nennt sich ein gerufener Apostel, abgesondert für die gute Botschaft Gottes, welche er zuvor verhieß, das heißt bevor Jesus kam, in heiligen Schriften im Alten Testament, die seinen Sohn betreffen, die Botschaft betrifft seinen Sohn, der geboren wurde aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Fleisch ist hier nicht sündliches Fleisch, wie die sogenannten norwegischen Brüder es meinen. Immer konstant heißt das, und das führt dann zu den irrigen Auffassungen, die sie verbreiten. Immer konstant sündhaftiges Fleisch. Deshalb aus diesem Vers her die Ableitung, Jesus hatte Tendenz zur Sünde in sich, weil er Fleisch war. Ja? wie David, wie irgendeiner von uns. Unterschied zwischen Jesus und uns: einer, er hat nie gesündigt. Verheerende Irrlehre. Jesus kommt aus dem Samen Davids nach dem Fleisch, aber das heißt einfach, dass er als Mensch geboren wurde, aber sündlos, ohne Sünde. Nicht nur in der Tat, sondern auch in der Neigung. Er kennt das nicht, dieses Gravitätsgesetz, das wir kennen. Diese Sünde vor der Sünde, dieses Böse in uns, bevor wir überhaupt zur Tat kommen, das kennt Jesus nicht. Er kann aber wie Adam und Eva angesprochen werden. Aber Adam und Eva waren ja nicht Sünder, bevor sie sündigten. Ja? Wir sündigen, weil wir, bevor wir sündigen, schon Sünder sind. Adam und Eva wurden zu Sündern, weil sie zum ersten Mal einmal sündigten. Das hat Jesus nicht getan. Er hat der Versuchung standgehalten. Nach dem Fleisch, der herausgestellt wurde als Sohn Gottes in Kraft, nach dem Geist der Heiligung, das heißt durch den Heiligen Geist, in der Auferstehung der Toten, da wurde er herausgestellt als Sohn Gottes. Jesus Christus, von dem handelt die gute Botschaft Gottes. Unseren Herrn, dieser ist unser Herr, durch welchen wir empfingen Gnade und Apostelschaft zwecks Gehorsam des Glaubens für seinen Namen unter allen, die von den Völkern sind, unter welchen auch ihr seid, gerufene Jesu Christi. Nun, bevor ich die Verse 5 und 6 etwas eingehender besprechen, können wir jetzt eine Pause machen.